Bevor es mit der Folge losgeht, noch etwas von unserer Seite.
Wie ihr ja wisst, tauchen wir in unserem Podcast in die verschiedensten Länder ein, entdecken andere Kulturen, andere Gewohnheiten, lernen neue Orte kennen. Oft lernen wir eigentlich nur einzelne Wörter aus anderen Sprachen kennen. Und so können wir natürlich die meisten Bücher nicht in ihrer Originalsprache lesen. Geschweige denn, falls wir da mal in unserem Urlaub hinreisen würden und dort verständigen.
Aber zum Glück gibt es ja Bubble. Bubble ist eine Sprachlernplattform, wo man durch ein Abo Zugang zu einer oder sogar allen 14 Sprachen hat. Bei Bubble kann man auf unterschiedliche Art lernen und das mit interaktiven Übungen.
Ob Aussprache, Hörverständnis, Schreiben oder Grammatik, der Schwerpunkt liegt auf kurzen, alltagsnahen Dialogen. So gewinnt man super schnell das Selbstvertrauen, um alltägliche Gespräche zu führen. Das Sprachlernangebot von Bubble umfasst nicht nur einzelne Lektionen, sondern ist recht vielfältig. Es gibt auch Podcasts, Videos und sogar Spiele. Und was es sogar auch noch gibt, ist Live-Online-Unterricht.
Es gibt für jeden das richtige Angebot, egal ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist. Braucht man Sprachkenntnisse für seinen Beruf oder möchte man sich im Urlaub einfach besser verständigen können, bietet Bubble Sprach- und Zusatzkurse individuell zugeschnitten auf die einzelnen Lernziele. So findet jeder seinen individuellen Weg zum Erlernen einer neuen Sprache. Auch wenn man mal nicht viel Zeit hat, findet man immer 15 Minuten am Tag, um die kurzen Lektionen zu erledigen. Durch die abwechslungsreichen Lernerfahrungen, Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele wird einem auch nie langweilig und man kann die Übung auch viel besser in seinen Alltag einbauen. So vermittelt die Bubble-Methode beim Lernen die ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter.
Tja, weißt du Frank, ich habe den Traum, irgendwann mal einen Roman von Dostojewski im Original zu lesen, also auf Russisch. Denn was mich wirklich nervt ist, ich muss immer suchen, welche Übersetzung sollte ich lesen. Und es gibt alte Übersetzungen, wo dann die Redewendungen wirklich so altbacken sind. Die ganzen, also es ist einfach nur furchtbar. Und dann denkst du, ach, dann lese ich doch die Neuübersetzung. Aber dann guckst du dir die Neuübersetzung an und dann gibt's die ganzen Kritiken. Ja, ist aber nicht so gut wie die alte Übersetzung. Aber dank Bubble kann ich anfangen zu lernen, wie ich möchte, wie und wann ich mag. Und ich kann meinem Traum, irgendwann mal Russisch so gut zu können, um Dostojewski zu lesen, jeden Tag ein bisschen näher kommen.
Mit dem Code AUDIO7, A-U-D-I-O 7, zahlen Hörerinnen für 6 Monate und erhalten zusätzlich weitere 6 Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für 6 Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf zen.ai/leseschwäche mit AI.
Ja, ihr habt richtig gehört, mit dem Code AUDIO7, A-U-D-I-O 7, zahlen Hörerinnen für 6 Monate und erhalten weitere 6 Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf zen.ai/leseschwäche mit AE.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Leseschwäche präsentiert Alliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Treffen der Donut Holes.
Hi.
Hallo, Frank.
Willkommen im Club. Ja. Wir hatten, keine Ahnung, es ist immer wieder lustig, wenn technische Schwierigkeiten einen dazu zwingen, das dann nochmal aufzunehmen. Weil es nicht ganz so überraschend ist, dass du jetzt den Donut Holes unseren Club benennst. Aber immer noch Team Samantha. Ne? Keiner da draußen weiß jetzt, warum immer noch, aber immer noch Team Samantha.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe das ja auch schon Leute gelesen.
Ja.
Wo ich habe keine Ahnung, wie berühmt das zum Beispiel in Deutschland ist. Es gibt auf jeden Fall keine deutsche Übersetzung bis jetzt.
Ja, leider. Genau, worüber reden wir denn?
Dungeon Crawler, Karl. Ich habe es wieder richtig ausgesprochen.
Aber immer kurz diese Pause, wo der Kopf sortieren muss. Was kommt zuerst, Crawler oder Karl? Oder wie kann ich das ineinander bringen?
Ich mische es ja in meinem Kopf zusammen. Ich sage ja immer Dungeon Carla Crawl. Ich weiß aber auch nicht, warum.
Da könnte man vielleicht mal ein Buch machen, was so eine Parodie auf das Ganze ist und dann das Dungeon Crawler
Carla Crawl.
Carla Crawl, genau. Nennen.
Mhm, ja. Ja, sehr gut.
Siehst du, für mich schon schwierig, das überhaupt falsch zu sprechen. Ja,
ja, und dann was ist dann Dead Minion?
Dead Minion? What?
Ja, er heißt Matt Diniman. Also müsste es ja dann Dead Miniman oder so machen.
Okay, jetzt werden wir kreativ. Ja, wie ihr da draußen hört, endlich ist es mir gelungen, Alex in den Kult zu bekommen. Ein Buch war alles, was ich brauchte.
Das kommt mir bekannt vor.
Ja, 2,5 Wochen später, Alex fertig mit den 6 Büchern, die bis jetzt erschienen sind.
Ja, auf jeden Fall. Ist ein wunderbar süchtig machendes, ist eine wunderbar süchtig machende Reihe. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und man erwartet es von Anfang an noch nicht. Ne? Also, wollen wir mal kurz so ein bisschen generell darüber sprechen. Was ist es denn?
Es ist ein Lit-RPG.
Aha, klingt spannend. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast über ein anderes Buch, was auch Lit-RPG ist. Aber da war ich nicht so begeistert.
Ja, ich habe auch ein Lit-RPG schon vorher mal angefangen, aber da habe ich irgendwie nur so ein bisschen gelesen. Hatte ich auch schon mal was von erzählt über so Zwerge.
Ja.
Ein Adventure Brewing oder so heißt das. Das muss ich jetzt auch mal weiterlesen. Aber sonst kannte ich halt kein Lit-RPG, also war das jetzt auch mein erstes, was ich davon gelesen habe.
Also mir ist aufgefallen, ich habe sehr viele Lit-RPGs in meiner Hörbuchsammlung, die ich aber noch nicht angefangen habe. Das merke ich dann immer, die habe ich irgendwann mal geholt und dann fange ich an und dann merke ich halt, es ist ein Lit-RPG. Wenn man so ein bisschen älter ist, kennt man von früher noch diese Bücher Choose Your Own Adventure.
Mhm.
Wo du halt immer am Ende eines Kapitels hattest, wenn du das tun willst, mach das und das. Das ist so ein bisschen eine andere Variante davon, würde ich sagen. Und eigentlich ist das so der Urvater oder der Vorgänger des Lit-RPG.
Mhm. Weil
eigentlich, was macht Lit-RPGs aus? So ein bisschen die Vermengung von Computerspiel und Science-Fiction oder
Romanen, oder?
Ja, Geschichten halt. Ne? Also das Ganze wird irgendwie so aufgebaut, als wenn du ein Computerspiel als wenn die Charaktere in einem Computerspiel wären. Ne? Sie sind halt in ihrer Sci-Fi- oder Fantasy-Welt, aber du hast diese Elemente aus einem RPG-Rollenspiel, aus einem Rollenspiel halt, wo halt der Charakter halt auch entsprechende Charaktereigenschaften hat, die er halt auch aufsteigen lassen kann. Und es ist halt immer so durch so eine allwissende Computerstimme oder Computer im Hintergrund, durch eine Stimme wird halt immer gesagt so, hey, das und das ist jetzt gelevelt und dann kann er halt auch jetzt bessere Sachen machen. Er hat den Spell jetzt bekommen.
Aber ich meine, da muss ich dich jetzt mal dann blöd fragen, da gibt es aber keine Richtlinien, sondern das kannst du auch ganz leicht nur einbauen oder ganz extrem, oder? Weil das habe ich jetzt nicht unbedingt rausgefunden. Ich habe nur gesehen, dass es sehr viele davon gibt.
Mhm.
Dass das irgendwann nach 2014 zu Gamelit dann geworden ist.
Ja. Also ich glaube so, weiß nicht, ob es so eine richtige Definition davon gibt, aber es ist so ein bisschen vielleicht so wo man sich drauf geeinigt hat.
Weil ich habe jetzt halt nur gefunden, dass dieses Gamelit, was dann halt danach noch eingeführt wurde, dass es halt Geschichten sind, die in einem Spieleuniversum angesiedelt sind, aber die nicht notwendigerweise dieses Aufleveln und Verbessern von Fähigkeiten haben müssen. Aber da kenne ich jetzt persönlich halt auch noch gar kein Beispiel von, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das ist, wenn man das liest.
Ja. Es wird auch so ein bisschen Ready Player One so als Referenz genannt, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Reaktion auf Ready Player One gewesen, wo du ja entsprechend eigentlich auch ein Lit-RPG hast. Also die sind ja in einem Spiel, in dem Buch selber nochmal drin.
Mhm.
Und das hättest du theoretisch auch so schreiben können, als hättest du ein Lit-RPG geschrieben. Also ich glaube, der Schritt von Ready Player One zu einem Lit-RPG ist nicht so weit.
Da frage ich mich halt nur generell, ob man das überhaupt, also ist das bei den ganzen Geschichten, ist das denn so notwendig oder hättest du nicht einfach auch sozusagen diese Spielewelt erfinden können und dein Buch spielt in dieser Welt?
Ja.
Ist das was Generelles, was ich mich frage? Aber dafür habe ich halt noch zu wenig gelesen von so Lit-RPGs, um das irgendwie zu beurteilen, aber.
Ja, es wäre interessant zu wissen, ob es dafür wirklich der Begriff wurde eingeführt, aber ob es wirklich so eine feste Definition davon gibt, woran du dich halten musst, so, keine Ahnung.
Ja gut, musste ich sehr wahrscheinlich ja eh nicht dran halten. Ich hatte mich das halt nur so gefragt, gibt es irgendwie was, wo dann, das muss mindestens halt, weiß ich nicht, wie dieses Aufleveln haben, aber dann gibt es ja schon das Gamelit, wo du das nicht mehr haben musst.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ist auf jeden Fall ja irgendwie eine neue Art von Genre.
Ja, genau.
Eine neuere Art, sagen wir es mal so.
Ja, wobei diese Art von Genre ja schon auch in der popkulturellen Welt, so, ich meine jetzt im Wikipedia-Artikel wird zum Beispiel Sword Art Online oder sowas, der Anime oder sowas genannt. Du hast ja, oder Ready Player One, du hattest ja jetzt schon mehrfach dann die Ansätze oder Jumanji, ne? Also wenn man das Älteste, was ich so glaube ich kenne, ist so Jumanji, wo du halt Geschichten hast, wo der Spieler, also wo der Hauptcharakter der Geschichte dann selber nochmal in einem Spiel ist, ne? Und das ist so, glaube ich, das, was sie dann in der Buchform irgendwo umgesetzt haben. Hm. Und ich habe, wie gesagt, ein, zwei habe ich schon gelesen. Es ist eigentlich ganz unterhaltsam. Eins war leider so, also sagen wir mal, der hat alles das, was Matt ziemlich cool gemacht hat, hat er irgendwie seltsam gemacht. Also das war sehr sexistisch, das Buch. So, war eigentlich auch eine ganz interessante Prämisse. So, habe ich dir, glaube ich, auch vorhin mal erzählt. Mhm. Also dieses, wo diese Mimik, also eigentlich eine Truhe aus dem Fantasy-Universum, die sich halt als Truhen ausgeben und dann, wenn du da irgendwas drin looten willst, also wenn du dir den Schatz holen willst, haben die Zähne und fressen dich. Und durch blöde Zufälle ist in diesem RPG, dass diese Truhe halt irgendwie einen ziemlich hohen Helden am Anfang umbringt und dann deswegen plötzlich so seine Charakterwerte so hoch steigern, dass das irgendwie was Besonderes im Dungeon wird. Das ist eigentlich eine coole Prämisse, nur leider war das so drumherum sehr, sehr schlecht in Bezug auf so diese Frauenthemen und sowas. Das hat dann doch eher gestört. Aber zurückzukommen zu Dungeon Crawler Karl, ne? Wie fängt das alles an so? Also ich meine, das können wir ja sagen. Wir versuchen übrigens diesen Podcast heute so spoilerfrei wie möglich zu halten.
Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Spoiler aus dem ersten Buch haben, aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, weil das ja nur so eigentlich die Einführung in die Welt ist und dann geht's halt eigentlich erst los.
Genau.
Ja, und los geht's ja hier damit, dass die Welt endet.
Super Anfang, ne?
Ja, finde ich schon mal ganz cool. Also es ist direkt so irgendwie ja postapokalyptisch und wir haben halt einen Mann, wir haben Karl,
ja.
Der versucht, die Katze seiner Ex-Freundin namens Donald
ja.
zu retten, weil er hat angefangen zu rauchen, hat das Fenster auf und sie springt da draußen auf einen Baum, merkt dann aber, dass es schneit und sitzt da und schreit, weil sie halt eigentlich eine Hauskatze ist oder eine Wohnungskatze und nie rausgeht. Und er geht dann raus und dann geht die Welt im Endeffekt unter und eine Treppe erscheint und eine Stimme aus dem Off, also so würde ich jetzt mal sagen, fängt halt an auf alle oder dringt in alle Köpfe von allen Menschen auf der Welt ein und sagt, ja, die Welt geht unter, wenn ihr überleben wollt, müsst ihr halt diese Treppe runtergehen und dann machen die beiden das und dann sind sie halt in einer Alien-Game-Show gefangen.
Ja, die Game-Show geht quasi um diesen Dungeon, der ist so ein bisschen, wie kann man es ein bisschen sagen, hier Dantes Inferno.
Habe ich auch dran gedacht, ja, ne? auf jeden Fall, weil es ja auch immer schlimmer wird, so weiter du runterkommst, was du ja auch schnell mitbekommst, ja, auf jeden Fall.
Also du hast, ich weiß nicht, insgesamt sollen es 18 Level sein, ne? Das wird ja am Anfang alles direkt erklärt, so es sind 18 Level, wo jeder Level halt auch entsprechend weniger Mitspieler dann hat, aus der Art und Weise, wie die ganze Welt funktioniert. Du musst halt immer den Weg in das nächste Level in einer bestimmten Zeit finden und 18, wer 18 dann durchsteht am Ende, kann halt quasi, wird glaube ich Herrscher über die Welt, wo das gerade
stattfindet. Du kannst ja die Welt auch retten, in dem Sinne.
Ja. Du kannst dich auch entscheiden, am Anfang nicht in den Dungeon zu gehen, aber dann musst du halt auf dieser Welt, wo gerade wirklich alle Gebäude platt gemacht worden sind, das wurde ja gesagt, also alle möglichen Gebäude werden platt gemacht mit allen Insassen, alle Leute, die draußen sind, können entweder in den Dungeon oder draußen bleiben und die müssen halt irgendwie überleben, dann, wenn sie draußen bleiben. Also das gibt auch Leute, die noch auf der Erde unterwegs sind, aber es werden nicht besonders viele sein.
Ja, aber über die erfährt man auch erst viel später mal überhaupt irgendwas.
Ja, ja, aber das sagen sie halt am Anfang. Wenn du draußen bleibst, musst du halt gucken, wie du überlebst. Ja.
Ist ja eigentlich nicht schwer großartig anders, als wenn du reingehst, sondern musst du auch gucken, wie du überlebst.
Ja. So, das erste Buch, also wie gesagt, Dantes Inferno ist mir so quasi als so Idee gekommen, dass es so ein bisschen damit zu tun hat. Dann Running Man.
Mhm, ja.
Ja. Gerade auch, weil weil Karl halt ziemlich so ein Arnold Schwarzenegger-Archetyp ist, so ein 80er Jahre Actionheld-mäßig so. Also Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger könnten beiden das in der Verfilmung spielen, wenn sie in den 80ern gespielt hätte. Mittlerweile jetzt nicht mehr. Ich glaube, da sind sie mittlerweile zu alt für. Jetzt wird alles von Timothy Chalamet gespielt.
Ich glaube aber, wenn müsste ihn Jean-Claude Van Damme spielen. Weil er sehr viel tritt und sehr viel auch mit seinen Füßen zu tun hat, das Buch.
Ja, das ist auch noch eine Sache, die am Anfang passiert und das hat halt immer wieder eine Auswirkung. Er ist ja auf diesem Baum, wo er seine Katze befreien will, ist er ja quasi in Unterhose und ohne Schuhe. Also er hat nur diese
Aber Lederjacke.
Aber Lederjacken, genau. Und es ist kalt draußen und irgendwie gefällt das dem Dungeon nachher so sehr, dass es so bleibt.
Ja, ja, aber ich finde, wir müssen das ja dann noch irgendwie ein bisschen weiterführen. Ist er dann in dem Dungeon und dann kriegt er ja einen Trank, ja, den er Donut der Katze gibt.
Ja.
Und die Katze, ja, transformiert sich, würde ich sagen, so ein bisschen eigentlich zu einem, ja, einer Katze, die reden kann und denken kann, wie ein Mensch und auch eigentlich so handeln kann wie ein Mensch.
Genau.
Also sie wird intelligent, richtig intelligent.
Ja, sie in der Spielmechanik oder in der Weltmechanik wird sie von einem Pet, also quasi dein Haustier, was du dabei hast, dann zu einem eigenen Player-Charakter dann eigentlich in dem Sinne. Ah. Und ganz schön, na, sagen wir mal, sassy.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding, finde ich, ist jetzt, und das weiß ich gar nicht, wie man das rüberbringen soll, wenn jemand das nicht kennt, das hört sich irgendwie alles so ein bisschen plump an, finde ich. Und ist im ersten Buch auch noch gar nicht so krass, finde ich, ausgearbeitet, sondern du musst dich jetzt schon irgendwie einlassen da drauf.
Genau.
Weil dadurch, dass die Katze ja auch dann reden kann, kommt ja eigentlich dann die Komik, weil die Katze macht sehr viele Katzensachen,
ja,
die du als Mensch halt nicht verstehst. Und da kommen ja dann diese Rollenspielelemente rein, dass sie wird ja im Endeffekt wie eine Magierin.
Genau.
Und er ist ja, ja, einfach ein Fighter, also ein Kämpfer, würde ich erstmal in erster Linie sagen.
Ja, Bombenleger. Fighter, mal, ja, gucken.
Ja, ja, aber weißt du, er ist ja schon eher, weiß ich nicht, er kann hauen. Und irgendwann, ja, kommt dann halt speziell dann noch so diese, dass er halt mehr lernt, mit Sprengstoff umzugehen und sonst was. Das ist ja dann so, ja, sein Gimmick.
Ja.
Und da, finde ich, musst du dich ja schon erstmal am Anfang so ein bisschen drauf einstellen, weil du weißt ja gar nicht irgendwie, wo es hingeht.
Ja.
Und das, ja, das weiß ich nicht. Das finde ich halt irgendwie schwer zu beschreiben, dass das cool rüberkommt.
Ja, also von dem Ganzen, was wir jetzt beschrieben haben, ne, eine TV-Sendung mit einem Dungeon oder sowas, das kann, also das Buch hätte halt auch genauso gut einfach Müll sein können, ne? Also es hätte einfach auch Schund sein können, den keinen interessiert. Man muss sagen, diese ganzen Elemente werden auf eine verrückte Art und Weise hier vom Autoren Matt Dinneman ziemlich cool zusammengebastelt, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist so auch das, also allein das erste Buch, dass das alles funktioniert oder sowas, deswegen geht er auch noch nicht so krass in andere Themen rein am Anfang, dass er erstmal diese Welt etabliert. Und diese Welt, finde ich das Coole, es funktioniert alles. Du kriegst unfassbar viele Referenzen zu popkulturellen Sachen, ne, aus unserer Welt, die du kennst, Filme, Musik, was auch immer, alles Mögliche. Und es ist unfassbar gut gestaltet, sodass es zusammenpasst. Hätte das weniger zusammengepasst oder wäre es stumpfer gewesen, hätte es, glaube ich, auch im ersten Buch dann schon sein können, dass es nicht funktioniert. Ich finde, das Lustige ist, dadurch, dass das Buch halt einfach nur Dungeon Crawler Karl heißt, ich habe das Buch schon häufiger gesehen und dachte mir da halt immer so,
Ja, aber so ging mir das ja auch so. Ich meine, da hatten, ja, wir ja auch schon drüber geredet, als du das dann angefangen hast zu lesen, dass ich ein anderes Buch von ihm halt auf der Liste habe über Kaijus.
Ja.
Und ich immer dachte, ja, ich probiere das irgendwann mal aus, aber es hat ja keine Eile. Und ich dachte mir, ja, Dungeon Crawler Karl hört sich einfach irgendwie blöd an.
Ja, ja. Und ja, also ich kann nur empfehlen, es ist, wie gesagt, leider jetzt noch erst auf Englisch. Ich glaube, mal sehen, ob es auch irgendwann auf Deutsch kommt. Das Ganze wird ziemlich schwierig sein, ins Deutsche zu übersetzen, weil du sehr viel schon amerikanische Popkultur drin hast. Und diese ganzen Wortwitze und diese ganzen, also du hast ja immer diese AI, also der Dungeon wird von einer künstlichen Intelligenz gesteuert, die halt auch immer diese ganzen Waffenbeschreibungen, Objektbeschreibungen und Charakterebeschreibungen und sowas macht. Da ist halt sehr viel auch Wortwitz drin, der, das könnte schwierig werden, das auf Deutsch zu übersetzen. Deswegen,
ja gut, du brauchst halt einen guten Übersetzer, klar.
Ja.
Es nicht hat mich den auch, Google Translator, sondern, ja, was Besseres.
Ja. Ich muss auch sagen, wo wir gerade drüber sprechen, woran es mich am Anfang auch sehr stark erinnert hat, ist an Terry Pratchett.
Mhm.
Also es hat so diesen Charme von Terry Pratchett an irgendeiner Stelle, der ja auch immer diese ganzen Realweltsachen in seine Fantasy-Romane mit reingebracht hat, auf eine gewisse Art und Weise, die so einen Twist hatte. Und ich glaube, es hat so etwas Terry Pratchett-like. Was, und dadurch, dass es so gut an wie Terry Pratchett dann wird am Anfang, kann man es auch empfehlen. Also ich kann jedem empfehlen, lest euch das erste Buch durch. Das erste Buch ist nicht das beste Buch. Es ist eine der wenigen Serien, die, wie ich finde, bei jedem Buch besser wird. Und, ja, auch immer verrückter wird. Und das erste Buch ist schon ziemlich gut, aber you've seen nothing, Jon Snow.
Ja, was man natürlich aber generell mal sagen muss, dass, ich weiß nicht, ist das eine Content Warning, wie auch immer man das nehmen will, ist es ziemlich, ziemlich brutal. Also stellenweise werden Fliegengliedmaßen, es werden Wesen zerstampft, Menschen sterben. Also ist eigentlich alles drin. Das ist schon nicht ohne. Das heißt, wenn man das einfach nicht mag, kann ich mir halt auch schon vorstellen, dass das einen sehr schnell abschreckt, weil also ich finde die Brutalität nicht so krass beschrieben, aber wenn du dir das halt vorstellst, was da passiert, dann ist das schon extrem, aber das macht der Herr Dinneman ja ganz gut. Der macht das ja eigentlich fast schon dann ins Lächerliche, diese Brutalität.
Ja, und das ist auch sehr konsequent, ne? Also es ist nicht so, also es ist nicht so gewaltverherrlichend, ne? Also es wird sich nicht dran aufgegeilt an dieser Gewalt, die da dargestellt wird, sondern es ist einfach so, es passiert in diesem Kontext, der gerade gesetzt wird und ist halt passend für diesen Kontext. Ich meine, es sterben Millionen von Menschen, ne? Also, oder Milliarden gerade am Anfang. Also ich glaube, der größte Tod ist, also es wird auch sehr plump beschrieben, wie am Anfang einfach Milliarden auf der Welt sterben.
Mhm. Ja, das, aber ich finde, er macht das halt bei der dann trotzdem sehr geschickt, weil es ist ja dadurch, dass es eine Gameshow ist von Aliens, gibt es natürlich dann auch die unterschiedlichsten Alien-Rassen, die in irgendeiner Form dann halt auch vorkommen, die nicht unbedingt ja in diesem Dungeon sind, sondern die sind dann halt Zuschauer. Ja. Und die feiern das halt total ab, wenn unglaublich viel Brutalität vorkommt.
Genau.
Das heißt, es wird dann halt auch so gedreht, dass wenn Karl, sag ich mal, jetzt auf eine Spinne tritt und die zerplatzt, dann bringt die AI 500 Spinnen und der muss das immer weitermachen.
Ja.
Also er zieht das ja schon sehr in dieses Sarkastische dann halt auch rein, finde ich, was Terry Pratchett ja dann auch sehr viel gemacht hat.
Ja.
Und ja, das funktioniert einfach irgendwie echt gut, muss ich echt sagen.
Er bringt halt auch immer diese Mechanik mit rein, die du bei Rollenspielen hast, ne? Ich weiß nicht, du hast jetzt bestimmt, du hast kein World of Warcraft gespielt oder sowas, wo du halt am Anfang immer diese Sache hast, hey, wenn du aufleveln willst, bring 500 davon um, bring 600 davon um. Und selbst das persifliert er ja quasi am Anfang halt auch, ne, indem man dann halt, okay, damit ihr auflevelt, müsst ihr erstmal so und so viele davon umbringen und sowas.
Ja, und das hat mich nämlich beim Lesen der Bücher auch daran erinnert, das ist so ein bisschen wie diese South Park-Folge über World of Warcraft.
Genau, ja.
Weil das ja auch so durch den Kakao gezogen wird und hier werden ja auch sehr viele Rollenspiel-Features werden ja auch richtig durch den Kakao gezogen. Also ob das jetzt, was ja heutzutage super beliebt ist, dieses, du kriegst eine Trophäe für irgendwas, was du im Spiel machst. Ja. Das wird ja hier auch, also ich meine, das wird ja richtig krass übertrieben, manches, weiß ich nicht. Ich sage, ihr geht in den Dungeon, du hast eine Katze mit in den Dungeon gebracht, kriegst eine Trophäe. Ja. Und in dieser Trophäe, da gibt's halt eine Beschreibung darüber, die AI dann immer schreibt. Und dann gibt's dann halt oft, hier kriegst du eine Katzengeschenkbox. So, und das geht ja immer weiter. Und das geht ja dann bis hin zu, du hast ein Auto benutzt, du kriegst eine Trophäe. Du hast jemanden den Kopf abgeschlagen, du kriegst eine Trophäe. Und das wird ja immer extremer beziehungsweise auch komplett bescheuert.
Ja.
Und da habe ich halt am Anfang im ersten Buch gedacht, das wird irgendwann nerven.
Nee, ja. Da dachte ich auch, ja.
Aber das muss ich sagen, irgendwann ab so Buch 2, 3 hat mich das immer gefreut, wenn er dann irgendwie Achievements vorgelesen hat, weil die halt immer so absurd wurden. Und durch diese Achievements lernst du auch super viel über generell dieses Universum im Endeffekt. Und das spielt zwar ja auf der Erde in irgendeinem Sinne, aber ist jetzt nicht vielleicht unser Universum.
Ja.
Und dann lernt man halt auch viel darüber, weil diese künstliche Intelligenz, die schreibt das halt immer. Und irgendwann hat sie halt keine Lust mehr, was zu schreiben oder ihr passt irgendwas nicht. Und da ist halt auch sehr viel Humor einfach drin. Auch wie wenn irgendwelche Wesen beschrieben werden.
Ja.
Ich kann das leider gerade nicht zitieren, weil mir nichts Richtiges einfällt, aber das ist ja auch so absurd. Dann wird dann irgendwie, das ist eine Mischung aus einem Gnom und einem Zwerg und die kommen immer nur dort und dort vor und die machen dieses und jenes und das ist einfach so, das sprüht so vor Kreativität und da musst du dann einfach irgendwann immer mal schmunzeln, weil es vollkommener Schwachsinn ist.
Ja, ich kann als gutes Beispiel immer direkt aus dem ersten Buch halt das zitieren mit dem lavaspuckenden Kokslama, ne, also
da können wir gerne zu kommen, ja.
Ja, ich meine, du hast halt Lama, das halt Lava spucken kann, schon mal okay, aber sie sind halt auch noch kokssüchtig oder sowas oder drogensüchtig und haben halt dabei ihre kleinen Koksbeutel dabei und Da denkst du dir so, hä, warum ist das, das ist wild. Es ist, ja, manchmal wirkt es halt so ein bisschen wie, als wenn auch dieses ganze, dieses Alien, diese ganzen Aliens drumherum manche Sachen nicht so richtig verstanden haben.
Hm. Ja, weil es wären ja auch so schön so Sachen von unserem Planeten. Egal, was es jetzt ist, ob es von unserer Geschichte ist der Menschheit oder irgendwas, was hier ist mit Popkultur, es wird alles vermischt mit irgendwas Alienhaften.
Ja,
genau. Hast du ja dann auch theoretisch, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal irgendeinen Boss, der ja dann vorkommt, der einen menschlichen Kopf hat.
Ja.
Was ja dann irgendwie in dem Sinn auch gar keinen Sinn macht, weil es wird einfach alles irgendwie so zusammengemodelt.
Ja, genau. Es wird irgendwie so remixed irgendwie, ne? Also, und manchmal halt so auch so remixed, als wenn jemand versucht, unsere Kultur zu verstehen, aber es nicht ganz so schafft. Im ersten Buch ist, glaube ich, auch so einer meiner Lieblings-Endboss oder Bosse. Es gibt immer so, es gibt auch wie in Computerspielen halt kleinere Bosse, größere Bosse, Area-Bosse, Dungeon-Bosse, keine Ahnung, also die halt auch in der Schwierigkeit dann immer steigen und auch, dass du halt mehrere Leute brauchst, um sie umzubringen. Und ich glaube, einer der witzigsten am Anfang ist dieser Pumper da am Anfang im ersten Buch. Ich glaube, es war im ersten Buch, ne? Das ist so, okay, wir haben halt einfach jemanden, der in den Fitnessstudio geht und pumpt, irgendwie in einen Boss verwandelt. Was halt ja sehr seltsam
ist. Er dann halt so Hanteln schmeißt und
genau.
Bankdrückstangen, die 120 Kilo wiegen, durch die Gegend wuchtet die ganze Zeit, ja.
Ja,
ja, es ist schon irgendwie so nett vermischt. Ist ja auch, irgendwie hat das ja auch teilweise dann so Horrorelemente, finde ich, weil das ist ja, ja schon dann auch so bizarr. Aber irgendwie dreht er das dann immer noch, dass das, was jetzt richtig in Horror abdriften könnte, in irgendwas super Lächerliches.
Ja.
Wie genau. Halt zum Beispiel dieser Pumperboss, der dann eigentlich ein Mensch ist, der von der Erde genommen wurde und zu einem Boss irgendwie transformiert wurde. Aber ja, es wird ja dann trotzdem irgendwie wieder ins Lächerliche gezogen. Und das, finde ich, macht es irgendwie alles sehr erträglich. Und das macht er ja auch generell in der Buchreihe, dass er sehr viele herzzerreißende Momente hat, aber die dann auch irgendwie immer wieder auflockert.
Ja.
Ne, ist, wenn dann irgendjemand, also weil, das kann man ja auch sagen, die beiden finden dann irgendwann halt auch wie Freunde, also andere Leute, die auch in diesem Dungeon sind und da durch müssen. Und die freunden sich an und manche müssen dann sterben und manche nicht. Aber er sorgt dann irgendwie immer dafür, dass, wenn jetzt zum Beispiel Karl bei irgendeiner Szene ist, wo ja was Trauriges passiert, dass dann halt Donut irgendwas sagt, weil der andere Charakter, der gestorben ist, ein Hund war und sie hasst Hunde.
Ja. Ja.
Und das lockert das aber irgendwie immer so ein bisschen auf und dadurch kommst du, finde ich, auch gar nicht in sowas ja Niederdrückendes irgendwie hinein, wenn du das liest.
Ja, wobei ich schon finde, im Verlauf der Serie wird so dieses Ganze, was im Hintergrund schwebt, ne? Ich finde, es wird immer bedrückender. Also es wird immer.
Das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, das finde ich auch so, aber ich finde, er macht das halt in so vielen Momenten, weil du hast ja auch, dann kommt er dann irgendwie im ersten Buch relativ schnell heraus, dass auch Menschen, die da reingehen, andere Menschen töten können.
Ja, genau.
Dann können sie halt alle Gegenstände nehmen, also den Loot, können sie an sich nehmen und sonst was. Und dann passieren ja auch Sachen. Und dann denkst du dir erst, okay, krass, das könnte jetzt so und so passieren. Aber dann kommt halt Karl und Donut irgendwie immer wieder da raus. Und dann merkst du erst halt drei Bücher später, was das vielleicht für eine Konsequenz hatte.
Ja.
Und das, finde ich, ist halt auch irgendwie sehr, sehr geschickt, wie er das halt macht.
Ja. Und was halt so im Verlauf der Reihe ist, eigentlich jedes Level hat so ein bestimmtes Thema. Und um dieses Thema funktioniert die ganze Mechanik dann immer von diesem Level. Das ist halt auch ganz witzig. Ich meine, wir haben von irgendwelchen, wo man Rätsel lösen muss, über Trading Card Games, die man gegeneinander spielen muss, bis hin zu irgendwelchen Fantasy-Sachen oder sowas. Ich bin gespannt, was da noch an Leveln kommt. Also wir sind noch, also nach Buch 6 sind wir noch weit nicht am Ende, glaube ich. So. Also er hat mal gesagt, dass er so bis zu 10 Bücher oder 9, 10 Bücher vielleicht braucht, um das fertig zu machen. Ich sehe es jetzt noch nicht. Also es kommt jetzt Buch 7 raus. Er ist gerade am Schreiben. Und
da kann man natürlich auch sozusagen, ich habe am Anfang, als ich das gelesen habe, gedacht, jedes Buch wäre ein Level.
Dachte ich ja auch am Anfang, ja.
Und das ist zum Beispiel nicht so. Also, ja, das finde ich
jetzt aber auch, irgendwie lang.
Ja, wär, aber so hatte ich mir das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich ja vorher keins richtig gelesen habe, so hatte ich mir ein Lit-RPG dann halt vorgestellt.
Ja.
Also wenn du sagst, dieser Dungeon hat 18 Level, dass jedes Buch dann ungefähr ein Level ist.
Ja.
Das hättest du natürlich auch so machen können, aber der weiß halt irgendwie mit diesen Limitierungen, finde ich, die er sich selber gibt, indem er sagt, okay, dieser Dungeon ist ein Computerspiel, weiß er halt sehr geschickt, so das auszubrechen immer wieder und immer wieder. Und was ich eigentlich mit am geschicktesten finde, erstes Buch denkst du dir, okay, das ist halt diese Welt und dann ist das passiert jetzt halt so, wie es passiert. Und dann macht der immer wieder was Neues auf. Und also nicht nur, was dann halt in diesem Dungeon passiert, sondern auch, was so außerhalb passiert. Und du lernst halt diese unterschiedlichen Alienrassen kennen. Warum passiert das überhaupt? Warum ist jetzt die Welt überhaupt am Ende? Und warum gibt es jetzt diese Game Show? Weil das macht ja eigentlich auch überhaupt keinen Sinn.
Richtig, ja.
So wie sehr viele. Und das, finde ich, ist super geschickt. Und das ist auch, finde ich, das, was einen unglaublich schnell dann packt, wenn man einmal so ein bisschen drin ist. Weil du willst ja wirklich immer nur wissen, was hast du dir jetzt noch dazu ausgedacht und was noch und was noch?
Ja,
und ja, das ist halt auch was. Ich habe halt irgendwie so gedacht am Anfang, okay, das heißt jetzt halt diese beiden als Team, aber irgendwann kommt ja irgendjemand anderes mal ein bisschen in ihr Team und die interagieren ja dann auch immer mehr mit anderen Crawlern, heißen sie ja dann hier in dem Buch, also mit Spielern. Und das, finde ich, ist halt auch super cool. Dadurch kriegst du noch so ganz andere Facetten rein.
Ja, es ist auch immer so, je mehr er die Ebenen im Hintergrund aufmacht, desto mehr kriegt das alles, was vorher war, einen anderen Kontext. Ne? Also ich finde, es gibt dem Ganzen dann auch, was vorher passiert ist, immer mehr Tiefe. Also ich hatte häufiger den Moment, wo er dann wieder was offenbart hat, was im Hintergrund passiert und was so ein bisschen die Weltmechanik halt auch erklärt. Also warum passiert es und was ist so der Grund dafür, dass du dann denkst, deswegen ist das vorher so und so gewesen und deswegen hat er am Anfang das und das gemacht und deswegen passiert das überhaupt hier gerade. Und deswegen ist schon sehr gut geschrieben. Und ich finde die Charaktere, die hat er auch wirklich gut ausgearbeitet. So, also deswegen.
Ja, was ich halt sehr erstaunlich finde, obwohl dass sich das ja alles so, das ganze Szenario so ein bisschen bescheuert anhört, sind die Charaktere aber sehr menschlich.
Glaubwürdig, ne? Also einfach in diesem
Rahmen. Ja, aber auch so, also ich finde, er hat es schon so geschafft, dass wenn sowas passieren würde, dass ich mir diese Menschen, die darin vorkommen, auch so vorstellen könnte. Dass du dann hättest Leute, die sind unglaublich böse, Leute, die sind unglaublich gut, wollen allen helfen, Leute, die sind einfach nur verzweifelt. Also so eigentlich hast du durch die Bank so alles, was man sich so vorstellt, was dann halt passieren könnte, wenn es sowas geben würde. Weil wenn man sich ja die Menschheit heutzutage anguckt, also ich meine jetzt nicht Krieg oder sowas, sondern ich meine wirklich im Fernsehen anguckt, was die da für einen Schwachsinn auch machen.
Ja.
Von, weiß ich nicht, Nackt-Dating-Shows bis zu, weiß ich nicht, wie heißt das, American Gladiator und das passt dann irgendwie alles. Das wirkt wirklich sehr real, die Leute, die er hat. Und das hätte ich am Anfang halt überhaupt nicht gedacht, als ich das angefangen habe.
Nee, am Anfang denkst du so, okay, so, ja, es wären so Abziehbildchen, ne? Und sowas. Und du merkst halt auch selbst Karl, ne? Also Karl ist ja so, ich habe am Anfang provokativ gesagt, dieser 80er Jahre Actionheld. Aber ist er ja unter seinem, also es wird ja auch im Verlauf des Buches oder der Bücher so immer weiter klar, dass es halt, auch er hat sehr, 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 sehr große Tiefe, ne? Also er ist jetzt nicht so der einfache Hey Joe-Action-Typ, sondern hinter ihm steckt ja auch unheimlich viel. Und selbst er ist halt auch emotional und halt auch hat seine Geschichte mit seiner Familie, was ja nachher erst in späteren Büchern sehr, sehr klar wird, die halt auch ihm dazu gemacht haben, was er ist. Und das finde ich krass, dass auf dieser Ebene und vor allen Dingen mit dieser Anzahl von Charakteren, dass er das schafft, wirklich für jeden Charakter eigentlich zu schaffen. Also ich meine, jetzt in den späteren Büchern kommt ein Charakter etwas weniger vor, den ich cool finde. Das wird aber bestimmt nochmal wichtiger für die nächsten Bücher so. Also deswegen, ich will jetzt nicht spoilern oder sowas. Deswegen, manchmal hat er so ein paar Bücher, wo er so ein paar Charaktere in den Hintergrund stellt und dann ist so der Fokus auf andere Charaktere. Aber irgendwie schafft er es immer, dass sie alle sich entwickeln und auch im Kontext dieses Dungeons dann auch weiterentwickeln in einer logischen Art und Weise. Manche verlieren ihre Hoffnung, manche gewinnen die Hoffnung.
Manche verlieren Gliedmaße.
Manche verlieren Gliedmaße, manche finden Gliedmaße, manche werden zu Kindern. keine Ahnung, also es funktioniert unfassbar gut und ich bin echt fasziniert davon. Also es ist so, das Krasse ist, man kann diese Bücher. Also es ist zwar ein Lit-RPG, aber man kann dieses Buch nicht so wirklich in ein Genre packen, weil irgendwie ist da von allem was drin. Tribute von Panem, hier Red Rising ist drin, dieses Klassensystem von Red Rising, dann hast du Terry Pratchett, was irgendwo mit drin ist. Du hast aber auch so ein bisschen Stephen King, also hier Running Man mit drin, dann hast du aber auch Aliens mit drin, keine Ahnung, es kann eigentlich alles in diesen Büchern vorkommen.
Und du hast auch diese ganz Standard-Fantasy-Elemente wie Tolkien sie eigentlich hervorgebracht hat.
Genau, genau.
Die hast du auch so als Abziehbildchen da drin.
Ja.
Und noch eigentlich viel mehr, ja. Ich Weißt du auch nicht, Götter
hast du drin.
Ja. Ich bin jetzt irgendwie erstaunt, wie vollgestopft das eigentlich ist. Ja. Aber dass der trotzdem schafft, das so zu balancieren.
Ja.
Ja, also es ist, ja, ich ist schon krass.
Bin gespannt. Ich hoffe, dass er das auf diesem Level halten kann. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das ist ein Buch, jedes Mal, deswegen ist es halt auch so süchtig machen, ne? Jedes Mal, wenn du das Buch zur Seite legst, ist zwar diese Geschichte für dieses Buch abgeschlossen, aber du denkst dir so, wie geht's denn jetzt weiter? Was kommt da als nächstes? So, was
das ist aber natürlich ja auch leicht zu erklären, weil er bringt ja, also er macht das nicht am Ende, dass er so halt diese dich so teast, ne? Sondern ja. Er macht das ja schon mittendrin.
Ja, genau.
Indem er neue Storystränge auf einmal aufkommen lässt und Möglichkeiten, die einfach darlegt, was passieren könnte. Und dann hast du das Buch halt zu Ende und denkst dir, okay, jetzt will ich aber das nächste haben.
Ja. Ja, selten. Also es ist lange her, dass mich eine Serie so gefangen hat mit dem, dass ich weiterlesen will und sowas. Das ist, also es war überraschend, wirklich. Es war überraschend aus dem Nichts an Weihnachten letzten Jahres. Und für meine Verhältnisse bin ich ja echt durchgerast, ne? Also. Ja. Das ist aber auch
ich,
etwas.
Ich sehr gut verstehen.
Ja. Ich kann auch empfehlen, also das gibt es auch als Hörbücher. Also wenn man jetzt die Bücher vielleicht als Hörbücher, die Hörbücher geben dem Ganzen sogar noch ein bisschen mehr Tiefe, sagen wir mal, es ist eher so wie so ein Theaterstück, ne? Es werden verschiedene Stimmen gesprochen und sowas. Das Ganze wird von Soundbooth Theater quasi gemacht, die sich, ich glaube, zum größten Teil sogar darauf spezialisiert haben. Also dieses Kaiju-Ding ist auch von denen vertont worden. Und die machen das mega, mega gut. Also ich habe die letzten Buch 5 und 6 habe ich, glaube ich, nur als Hörbuch gehört und nicht gelesen, sondern ich habe immer abwechselnd. Also das Lustige ist, du kannst ja mit heute der modernen Technologie kannst du das hören bis zu einem gewissen Punkt, dann kannst du wieder auf das Geschriebene zurückspringen und sowas. Das hat mega gut funktioniert. Und es echt bringt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Tiefe. Also Samantha, wenn du die vertont hörst oder sowas, du wirst dich kaputt lachen. So. Carl. Die redet auch immer mit so einem leichten Akzent oder so. Ich meine, Samantha kommt erst später vor. Wir können es ja schon mal teasen. Es ist die Kopf, der Kopf, es ist eine Gottheit?
Demigott. Demigott,
also eine Halbgott quasi, der in der im Körper, also in dem Körper einer Sexpuppe steckt.
Ja, in der Gummipuppe, ja.
In der Gummipuppe und ist nur der Kopf davon.
Ja, die reist dann irgendwann auch mit denen.
Ja, und ist halt einfach nur ganz seltsam teilweise. Aber es ist halt, auch die hat ihr Geheimnis, was sie immer noch nicht rausgefunden haben. Ne? Also, da sind wir auch noch nicht ganz hintergestiegen, was mit Samantha alles abgeht.
Ja, wie gesagt. Was ich zum Beispiel aber noch sehr cool finde, ist, dass er selbst, wenn du dir jetzt denkst, okay, da ist eine Katze, die kann sprechen. Und die verhält sich auch menschlich, aber gleichzeitig halt wie eine Katze das machen würde, wenn sie reden könnte und sehr mächtig wäre. Aber gleichzeitig hat Donut als Katze, obwohl es ja auch nur ein Name, den sie hat, aber ja. Sie hat auch eine Backstory und das finde ich halt auch sehr cool. Das wird auch sehr schnell ja natürlich eingearbeitet, weil sie ist eigentlich eine Showkatze.
Ja, genau.
Das heißt, sie geht zu Wettbewerben, wo sie dann halt, ich sag das jetzt mal blöd, weil ich war bei sowas noch nie, kommt sie dann halt vor die Jury und dann wird sie halt gemessen und geguckt, stimmt alles, sind die Proportionen toll und sonst was. Und sie ist ja eine Tortoiseshell Persian Cat. Mein Gott, schwer heute. Und die sehen ja jetzt auch nicht aus wie eine ganz normale Katze.
Nee.
Sondern da merkst du halt schon, dass die extra halt gezüchtet wurden, so wie sie sind. Und das finde ich halt irgendwie auch sehr nett. Und das ist auch so etwas, weil die Katze ist ja dadurch so ein bisschen hochnäsig, weil sie hat schon viele Preise gewonnen.
Ja.
Und dadurch balanciert er das auch sehr gut, weil Karl ist ja eigentlich so der Durchschnittsmensch.
Ja.
Und sie ist halt was Besonderes. Und so ist ja dann auch die Party, die sie direkt eigentlich am Anfang ja gründen, ist ja dann Donuts Party und nicht seine.
Ja, ja, genau.
Das finde ich ist halt auch schon, macht es irgendwie sehr nett, sondern er ist einfach nur dann der Leibwächter von ihr. Also in diesem Dungeon sozusagen. Und das bringt es halt direkt auf so ein niedliches Level. Und das zieht es ja auch immer weiter durch. Ja. Und gleichzeitig geht es aber halt auch um so diese ganz normalen Sachen. So, ich meine, Donut ist ja die Katze von der Ex-Freundin von Karl. Und wie man sich das halt natürlich dann irgendwie denkt, kommt sowas dann halt auch irgendwie wieder vor. Und das und diese Sachen, finde ich, die dann in Filmen super spießig dann wären, schafft er aber auch der Matt, die super gut umzusetzen, weil das ist zum Beispiel was, da hatte ich Angst vor, weil wenn du das dann einfach am Anfang des Buches lernst von eins, wie wird er das dann halt, ne, also wie macht er das dann, habe ich mich dann gefragt, und er hat es halt nicht so gemacht, wie ich dachte, dass er es macht, und das war einfach toll. Das ist halt auch sehr gut in der Reihe, dass man sich halt einfach sehr oft denkt, es geht jetzt in diese Richtung und das wird passieren, weil es keinen anderen Weg mehr gibt.
Ja.
Und dann überrascht er dich halt doch wieder irgendwie, indem er das halt irgendwie anders dreht.
Ja. Was mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, es geht sehr viel auch darum, um Cheaten oder Bug-Abusen von den ganzen Sachen. Und das wird halt an vielen Stellen halt auch benutzt. So, ich glaube, hier Karl gerade oder sowas, er bringt den Dungeon teilweise ein bisschen durcheinander, weil er halt einfach nicht das macht, was alle erwarten, was er machen sollte, sondern einfach, er ist halt ein Sturkopf, der sagt, nein, ich will jetzt nicht aufgeben. Ihr wollt mich jetzt aufgeben lassen? Nein, ich mach das nicht. Mhm. Ja, der vollständige Name hier von Donut ist ja auch hier, ne? GCBWRNW Princess Donut, der Queen Anne Chonk.
Ja, die ersten Buchstaben sind, meine ich, die Titel, die sie gewonnen hat bei diesem.
Genau. Und die Mutter von Princess Donut hieß Princess Chonkalot. Ja. Nee, Großmutter, nicht die Mutter. Ich weiß gar nicht, wie die Mutter heißt, aber auf jeden Fall, ja. Es ist schon echt faszinierend, so dieses Ganze. Karl hat mich übrigens auch manchmal an dich erinnert.
Weil ich so viele Sachen in die Luft springe.
Nee, eher, weil er alles mitnimmt.
Ja, ich verstehe.
Er hat ja teilweise Tonnen, er kriegt ja auch Achievements, weil er, sie haben 50 Tonnen in ihrem Inventar. Es sind so viele Kleinigkeiten drin. Schon am Anfang kriegst du halt mit, dass auch dieser Dungeon irgendwie so, der Dungeon auf Wish bestellt worden ist, so, und irgendwie alles nicht funktioniert, wo dann irgendwelche Leute irgendwie in die Straßen urinieren, weil auf den Toiletten einfach Leute sterben, so, weil sie sich einfach auflösen oder platzen oder sowas. Weil eigentlich sind die Toiletten, es gibt so, das System ist drin, du hast so Gilden, wo du halt rein kannst, du hast halt Tavernen, wo du rein kannst, dann hast du halt kannst dir nachher deinen eigenen Raum auch generieren, also dein eigenes Heim in dem Sinne. Dann hast du Toiletten, wo du halt immer rein kannst, wo du halt sicher bist und sowas. Und also das wird am Anfang etabliert und es bleibt auch so bis zum Ende. Warum hast du gerade gelacht? Also das.
Ja, weil es ist ja im ersten Buch, das ist ja auch so, ich meinte ja, dass wir ein paar Sachen jetzt spoilen. Und das ist halt auch einfach nur so was Absurdes, weil es auch so nebenbei erwähnt ist. Du hast einmal am Tag, hast du ein Recap, was am Tag passiert ist in diesem Dungeon, damit der Rest der Welt das halt sehen kann.
Ja.
Weil am Anfang gibt es, glaube ich, noch keine Live-Übertragung. Da bin ich mir gerade unsicher.
Ja, die Live-Übertragung fängt erst später an. Ich glaube, Level 3 oder sowas.
Dann hast du halt so Recaps halt für die Leute. Und dann hast du immer so die künstliche Intelligenz, wie sie halt den Teilnehmern im Dungeon so Nachrichten gibt. Wie, der Bug in der Toilette, der, wenn du abgespürt hast, dass du dein ganzer Körper durchs Klo gezogen wurdest und du tot warst, den haben wir jetzt behoben. Das hört sich jetzt super doof an, wenn ich das sage, aber wenn du das liest, dann sitzt du da halt einfach oder stehst, wie auch immer, wie du liest, ist ja auch egal, und musst halt einfach schmunzeln, weil das halt so ein Schwachsinn ist. Aber das macht so unglaublich viel Spaß, halt diese Kleinigkeiten, und das ist ja auch so wieder das. Ja, sehr schwer zu beschreiben, aber man hat einfach unglaublich viel Spaß, wenn man sich darauf einlassen kann.
Ja, also diese Patchnotes sind ja noch nicht mal von der AI, sondern sind halt auch von den Leuten, die das gerade betreiben. Das hat auch noch eine Relevanz oder sowas. Das sind so Patchnotes, die dann am Ende des Tages gerade am Anfang kommen. Genau. Ne? Patchnotes, wo da drin steht, was haben wir gefixt, was sind die neuen Bugs, worauf müsst ihr achten. Ist halt so witzig, weil wenn wir die Toiletten halt am Anfang alle umbringen, führt das irgendwann dazu, dass alle Crawler dann irgendwie in die Straßen urinieren oder kacken oder so. Und sie wollen es dann irgendwann wieder abstellen, weil die Leute einfach nicht aufhören, das zu machen. Dann sagen sie halt irgendwann so, wenn ihr jetzt das noch irgendwann in diesen Gängen macht oder sowas, dann schicken wir ein ziemlich böses Monster euch hinterher.
Genau. Und deswegen habe ich halt gelacht, weil es ist halt auch einfach so ein Schwachsinn.
Ja. Und interessanterweise ist, in dem Buch hat irgendwie alles, was irgendwie vorkommt, kann eine Relevanz haben. Das habe ich irgendwann gelernt. Ne? Du kriegst Kleinigkeiten so im Laufe der Story mit, wo du denkst, haha, Okay, und dann zwei Bücher später wird es dann nochmal relevant oder sowas. Oder sogar noch im selben Buch oder sogar halt erst zwei Bücher später hat es dann eine Relevanz, wo wird dann irgendwie passiert dazu.
Ja, was ich so abschließend halt noch für dich sagen kann für mich ist, dass wenn du das halt liest, dann erinnert man sich gleichzeitig an so Videospiele heutzutage.
Ja.
Und wenn man die heutzutage spielt, das ist ja dann auch so, dann weiß ich nicht, die kommen ja, also ist jetzt auch böse formuliert, die kommen aber gefühlt nie richtig fertig raus, die unsere Videospiele heute. Ja. Sondern es gibt ja immer schon den Day-One-Patch.
Ja, genau.
Das heißt, das Spiel, du kaufst es dir auf einer Disc, würde ich jetzt, sag ich jetzt mal, und dann tust du es rein und dann wird erstmal ein Update runtergeladen. Das gab es natürlich früher nicht. Das heißt, du hattest die Bugs, die drin waren, die waren halt drin.
Ja.
Aber das ist halt heutzutage so und das Buch erinnert mich halt irgendwie auch daran. Und gleichzeitig erinnert es mich daran, dass wenn du dir jetzt zum Beispiel heutzutage so Speedrunner anguckst, die benutzen ja auch alles, was nicht richtig programmiert ist, was irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht falsch platziert wurde, dass du da drüber springen kannst, um da eine Abkürzung zu nehmen und sonst was. Und das erinnert mich halt auch wieder sehr an dieses Buch hier, weil das halt, denke ich, ja auch dann irgendwann so ist. Ja. Also es ist halt irgendwie gefühlt nicht richtig perfekt programmiert.
Mhm.
Und dadurch ergeben sich wieder sehr interessante Möglichkeiten, wie du da halt mitspielen kannst.
Was ich, als ich angefangen habe, es zu lesen und das erste Buch gelesen hat, hatte ich mega Angst davor, dass Karl irgendwann zu übermächtig ist.
Mhm.
Und ich muss sagen, Hut ab, bis jetzt hat er es echt geschafft, immer dieses, Karl wird natürlich immer übermächtiger und bekommt halt auch Sachen, dass er eigentlich übermächtig wird. Aber er schafft es immer wieder, das auszubalancieren am Ende. Also entsprechende Mechaniken reinzubringen, dass zum Beispiel bestimmte Sachen von Karl halt einfach gar keine Relevanz mehr haben, dass er gerade so kräftig ist in diese Richtung. Oder andere Mechaniken und sowas. Und ich finde, dass diese Balance, Hut ab wirklich dafür, weil ich dachte, irgendwann bist du an einem Punkt, wo Karl und Donut halt einfach zu übermächtig sind und sie halt einfach nur noch da durchbreezen durch den ganzen Dungeon. Aber nee, hat er gut hinbekommen.
Ja. Also kann man, glaube ich, so zusammenfassen, dass wir das ganz okay finden, die Reihe.
Ich finde sie großartig und jeden da draußen, ich kann es nur empfehlen, das erste Buch hat einfach den bescheuertsten Titel, aber tut es euch an. Zumindest das erste Buch und lasst es auf euch wirken und ab Buch 2 oder sowas wird es noch wilder. Versucht es durchzustehen. Also wie gesagt, das erste Buch ist schon mega gut. Also es ist nur so halt, wenn du nachher die 6 Bücher gelesen hast oder sowas, ist das Buch das Schwächste der Reihe. Und du denkst ja aber so, hey. Ja.
Das ist halt auch irgendwas Interessantes. Aber ich glaube, wenn man das erste gelesen hat und es gefällt einem, dann ist man sowieso mit dabei und will wissen, wie es zu Ende geht.
Genau. Und Buch 1 sind nur 440 Seiten. Also es ist auch noch nicht mal so wirklich ein Wälzer. Ich meine, wir sind jetzt bei, ich glaube, Buch 5 ist das längste oder sowas mit 750 Seiten oder sowas um den Dreh. Also die Bücher werden auch immer länger hinten raus. Wie gesagt, nur eine Empfehlung. So, also wenn ihr englische Bücher lest, leider, wie gesagt, nicht auf Deutsch. Wenn das irgendwann auf Deutsch rauskommt, werden wir auf jeden Fall darauf hinweisen. Aber auf Englisch großartig. Also ich habe selten sowas Unterhaltsames gehabt in Buchform.
Mhm. Ja.
Ich hoffe, das wird niemals verfilmt. Oder als Serie.
Hast du doch schon gesagt, Timothy Chalamet. als Donut.
Als Donut, okay. Oh Gott, warum habe ich gerade so Angst-Flashbacks zu Cats, der Film?
Mhm. Ja, so würde ich mir das auch ungefähr vorstellen.
Oh Gott.
Ja, das können wir fast noch kurz aufmachen. Ich würde ja fast sagen, das kannst du nicht verfilmen.
Nee.
Weil du das alles nicht reinbringen kannst, weil das, glaube ich, viel zu teuer wäre. Ich hätte aber eigentlich gerne ein Videospiel davon. Aber das, ich glaube auch, selbst das würde sehr in die Hose gehen, weil also die ersten Level, die sie durchgehen, würde noch funktionieren, aber irgendwann, ja, wie machst du das?
Genau, also eigentlich müsstest du dann schon ein Spiel rausbringen, was halt dich von vornherein dazu animiert, einfach das Spiel zu breaken. Also es ist eigentlich so, Speedrunner the Game, keine Ahnung. Aber das, auch das ist schwierig. Also ich glaube, also als Serie würde es auch nicht funktionieren. Ich glaube, das ist einfach es ist lustig, über so ein Buch wie das hier zu sprechen und zu sagen, das ist zu variantenreich und zu tiefgründig, als dass du es irgendwo in den Film kriegen könntest, ne? Also wir reden über Klassiker wie beim letzten Mal Dune, wo wir sagen, oh ja, gute Verfilmung und passt eigentlich zum Buch und ist eigentlich ziemlich cool oder sowas. Und dann hast du so ein eigentlich ziemlich albernes, an vielen Stellen halt albernes, aber auch alle Emotionen verarbeitendes Buch, wie dieses hier,
wo viele sagen werden, hä, das ist doch Schund, ne? Also man könnte eigentlich sagen, so, wenn man das sich anguckt, ist das Pulp, ne? Also ist schon.
Ja, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, ja. Das ist doch im Endeffekt eine neue Version von Pulp, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber auf die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist es unfassbar tiefgängiger Pulp, weißt du? Und dass das dann nicht verfilmbar ist, ist dann doch schon irgendwo witzig. Also, dass du das.
Ja, aber ich meine, das hatten wir ja beim letzten Mal. Du kannst ja eh nie alles verfilmen, was in dem Buch drin steht, dass das halt auch so funktioniert. Und ich glaube, hier wäre das halt noch schwerer, weil du müsstest dich ja dann halt auch auf ein paar Charaktere konzentrieren. Und hier ist es ja da eigentlich das Interessante, dass immer mehr da hinzukommt. Ja. Das heißt, die erste Staffel müsste 7 Folgen haben, dann die zweite 10, die dritte 15, die vierte 20, die fünfte 30. Weißt, das müsste immer mehr werden, weil du hast ja doch immer mehr zu verfilmen.
Ja, selbst als, also ich hatte jetzt gerade überlegt, ob es vielleicht als Animationsserie oder sowas funktionieren würde, aber selbst das, also selbst das, und damit kannst du, glaube ich, nicht alles capturen, was da drin ist. Das ist faszinierend. Also ich kann.
Nee,
also
aber das würde, glaube ich, generell besser funktionieren, weil du halt alles darstellen kannst, gezeichnet oder animiert.
Ja. Ja, wild. Wilde Serie. Ich bin fasziniert, wo es hingeht. Wir machen irgendwann auf jeden Fall nochmal. Buch 7 ist jetzt, wie gesagt, kommt hoffentlich dieses Jahr noch raus. Matt Dinneman hat auch, wir verlinken euch das nachher in den Shownotes auch unten drunter, der hat auch ein Patreon, wo man halt dran teilnehmen kann, wenn einem die Bücher gefallen, wo man halt auch schon Previews, er macht sogar Umfragen auch in diesen Patreon-Sachen, wo er wirklich die Leser entscheiden lässt, was er jetzt als nächstes im Roman machen soll, also wo er dann verschiedene Optionen hat, die er dann zur Auswahl gibt und dann kann halt die Leserschaft dann auch entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Was ich ganz witzig finde für ein Buch. Hast du heutzutage eher selten sowas. Und die Webseite, wir werden alles verlinken auf jeden Fall unten drunter. Deswegen.
Tja, das Einzige, was ich, finde ich, nur noch darüber zu sagen gibt bei ihm, ist, dass das halt über Amazon Publishing alles ist.
Genau,
self-published. Du kriegst die, yeah, ja, aber es ist trotzdem alles über Amazon. Das heißt, du kriegst das nicht woanders.
Ja, genau. Ja. Stimmt. Oder?
Nee, ich habe geguckt, kriegst du nicht woanders.
Ja, weil er genau nur Amazon Publishing dafür benutzt. Ja.
Dafür kriegst du es aber halt als E-Book, als Paperback oder als Hörbuch.
Ja. Und die E-Books sind echt günstig. Also im Vergleich zu den Paperbacks sind, wie erwartet, teuer, weil die Paperbacks zu machen relativ teuer ist. Aber bei den E-Books hat er wirklich so das Minimum angesetzt von dem, was er selber verdient. Also gerade bei den ersten Büchern, die sind nicht wirklich teuer. Also tut es euch an. Und es ist auch nicht schlimm, das digital zu lesen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch nicht. Ja, aber ich glaube, so war es das. Das erste Treffen der Donut-Holes ist damit fertig.
Ja, wir haben damit die Satzung festgelegt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten bei den nächsten Büchern.
Genau.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dungeon Crawler Car. Nein.
See you in the Dungeon.
See you in the Dungeon, genau. Bis dann. Tschüss, Alex. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.